2026 wird als Superwahljahr bezeichnet. Doch was steht tatsächlich zur Wahl? Sind es Parlamente und Kommunen oder ist es das politische System gar selbst? In einem Land, in dem Wahlergebnisse zunehmend relativiert, unerwünschte Mehrheiten moralisch delegitimiert und politische Alternativen ausgegrenzt werden, stellt sich eine zentrale Frage. Wie frei sind unsere Wahlen noch? Und noch wichtiger, wie ehrlich sind ihre Folgen? Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Richtungsentscheidungen. 2026 könnte zum Seismographen werden für das Verhältnis zwischen Bürgern, Parteien und Machtstrukturen. Darüber spreche ich heute mit einem der profiliertesten Beobachter unseres politischen Systems. Wir analysieren, was dieses Superwahljahr wirklich bedeutet, welche Konfliktlinien sich zuspitzen und ob Deutschland vor einer Phase politischer Neuordnung steht oder vor weiterer Spaltung. Bleiben Sie dran. Dieses Gespräch wird unbequem, aber notwendig. Dieses Jahr wird in Deutschland häufig als Superwahljahr bezeichnet, weil gleich mehrere wichtige Landtagswahlen zusammenfallen, die das politische Kräfteverhältnis auf Landes- und potenziell bundesweiter Ebene wesentlich beeinflussen können. Es stehen Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Berlin zum Abgeordnetenhaus auf dem Plan. Hinzu gesellen sich die Kommunalwahlen in Bayern sowie in Hessen. Traut man den aktuellen Umfragen, wünschen sich Millionen Menschen Veränderung. Wie stehen die Chancen dazu? Werden die Altparteien die Brandmauer aufrechterhalten können? Dies und mehr frage ich heute den Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Hallo, Herr Professor Patzelt, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Und damit ich nicht so viel davon verschwende, falle ich auch gleich mit der ersten Frage ins Haus. Ist der Begriff Superwahljahr für dieses Jahr 2026 berechtigt? Und inwieweit unterscheidet sich dieses Wahljahr von vorherigen?
Die Bezeichnung Superwahljahr ist nicht nur wegen der Anzahl der anstehenden Wahlen berechtigt, sondern auch wegen des politischen Gewichts ihrer möglichen Ergebnisse. Und das, was dieses Wahljahr von den vorherigen unterscheidet, ist, dass zum ersten Mal die AfD die Chance hat, in einem Landesparlament die absolute Mehrheit der Mandate zu erringen und folglich tatsächlich an die Regierungsmacht zu gelangen, ohne dass die AfD nicht mögenden Parteien es dann verhindern könnten. Ob es so kommt oder nicht kommt, das bleibt abzuwarten, aber das ist das besondere Siegelum dieses Wahljahres 2026.
Herr Patzelt, welche Landtagswahl hat denn Ihrer Meinung nach die größte politische Sprengkraft?
Es wird wohl die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sein, denn genau dort hat die AfD erstmals die Chance, die absolute Mehrheit der Sitze zu erringen. Und selbst wenn das nicht zustande kommt, wird es dann die Notwendigkeit geben, eine Allparteienkoalition gegen die AfD von der CDU bis zur Linken zu machen. Und das wird dann für das künftige Schicksal der CDU nicht ohne Bedeutung sein. Und natürlich die erste Landtagswahl in Baden-Württemberg wird mit dem jeweiligen Abstein von Union und AfD schon einen Auftakt geben, bei dem eher die AfD oder eher die Union Rückenwind spürt.
Bleiben wir noch mal kurz in Sachsen-Anhalt. Da haben wir einen sehr charismatischen AfD-Spitzenkandidaten, der auch in jedes Mikrofon, das ihm hingehalten wird, sagt, er will die absolute Mehrheit, er will eine Alleinregierung und die Chancen, wenn man den Umfragen Glauben schenkt, sind ja auch gar nicht mal so verkehrt. Wenn man mal davon ausgeht, dass der das schafft, diese Wahl dort zu gewinnen. Was glauben Sie, könnte Sachsen-Anhalt für Veränderungen lostreten, die sich möglicherweise auch bundespolitisch bemerkbar machen?
Naja, es kann Sachsen-Anhalt versuchen, die Rundfunkstaatsverträge zu kündigen und auf diese Weise zu einer Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beizutragen versuchen. Das stößt auf verfassungsrechtliche Grenzen, aber das wäre zumindest etwas, was man von der Landesebene aus machen kann. In Landeskompetenz ist das Bildungs- und das Hochschulsystem. Da lässt sich etwas zu verändern versuchen. Es hat der dortige Spitzenkandidat ja schon angekündigt, dass er eine Veränderung dergestalt haben will, dass Eltern ihre Kinder auch zu Hause erziehen können, freilich mit regelmäßigen staatlichen Überprüfungen ihres Bildungsfortschritts. Und auch das würde angesichts des Zustandes der öffentlichen Schulen in Deutschland eine bundesweite Debatte auslösen. Ansonsten sind die Kompetenzen eines deutschen Bundeslandes relativ eng begrenzt, sodass sowohl die Hoffnungen auf eine Revolution als auch die Sorgen vor einer Revolution allesamt doch sehr übertrieben sind. Mir scheint die politische Hauptaufgabe eines AfD-Ministerpräsidenten, gerade des ersten AfD-Ministerpräsidenten, wäre es, der Wählerschaft zu zeigen, dass die ganzen dystopischen Ausmalungen, es käme zu einer Wiederkehr von Diktatur in Deutschland unter AfD-Regierungen, dass das an den Haaren herbeigezogen und nicht in Übereinstimmung mit den Tatsachen ist. Das freilich setzte voraus, dass die AfD jetzt schon anfinge, damit innerlich sich auf Regierungszeiten einzustellen, wo man nicht reinen Protest oder reine Lehre praktizieren kann, sondern Kompromisse eingehen muss und naturgemäß wesentlich weniger erreicht, als man in ohne politische Verantwortung getätigten öffentlichen Aussagen ankündigt. Und wenn die AfD nicht das Schicksal von Sozialdemokraten und Grünen erleben will, dass nämlich auf den Parteitagen die Basis zu revoltieren beginnt, dann ist ein AfD-Spitzenkandidat jetzt gut beraten, bei Zeiten intern klarzumachen, dass auch nach einer absoluten AfD-Mehrheit die Bäume dieser Partei nicht in den Himmel wachsen können.
Da spricht der Stratege aus Ihnen, Herr Professor Patzelt. Blicken wir mal nach Baden-Württemberg. Dort geht's ja los. Am 8. März, glaube ich, ist der Termin für die Landtagswahl dort. Könnte auch ein signalgebender Tag sein. Glaubt man den Umfragen, sind CDU und Grüne gemeinsam noch vorne? Manchmal kann ich mir das als politisch interessierter Mensch, der auch an der Zukunft Deutschlands ein großes Interesse hat, gar nicht erklären, warum ausgerechnet jene zwei Parteien, die dieses Bundesland in den letzten Jahren so dermaßen herabgewirtschaftet haben, insbesondere in Bezug auf die Automobilindustrie, immer noch von der Bevölkerung das Vertrauen ausgesprochen bekommen, also zumindest in einer relevanten Höhe. Wie erklären Sie sich das?
Wahrscheinlich wird man das dahingehend zu erklären haben, dass Union und Grüne dann immer noch als die vergleichsweise kleineren Übel wahrgenommen werden. Eigentlich bräuchte es in dieser Lage eine starke FDP. Aber die FDP hat in der Ampelregierung gezeigt, dass sie auch sehr bereit ist, dem linken Zeitgeist, wann immer es um identitätspolitische und sonstige Fragen geht, nachzugeben. Und das hat mit einem aufrechten Liberalismus, wie in Südwestdeutschland praktiziert worden ist, relativ wenig zu tun. Der SPD misstraut man, weil ja die erfolglose Energiewende, auch die so fatale Migrationspolitik, nicht gegen den Widerstand der SPD vollzogen worden ist, sondern von ihr aus voller Überzeugung unterstützt worden ist. Bleiben somit allein die CDU, die Grünen und die AfD. Die Grünen gelten gerade in tonangebenden Kreisen des Mediensystems als die eigentlich moderne Volkspartei, sozusagen eine aufgeklärte CDU, die auch einen unglaublichen populären Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg hatte und so eine Partei, zu der man sich ja dann auch als Unternehmer so häufig bekannt hat, die lässt man dann nicht so leicht fallen und gibt ja eine weitere Bewährungschance. Bleibt dann noch die CDU. Auf die CDU setzt man immer seine Hoffnungen, wenn man anknüpfen will an jene erfolgreichen Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, als die CDU gemeinsam mit der FDP wichtige, weichenstellende Entscheidungen zum Wiederaufstieg Deutschlands wirtschaftlich, gesellschaftlich, außenpolitisch getroffen hat. Der Vertrauensvorschuss für die Union ist zwar dahin, aber man vertraut der Union doch noch wesentlich mehr als der SPD. Und was die AfD betrifft, ist sie seit ihrer Gründung verteufelt worden als eine neonazistische, gesichert rechtsextreme Partei, bei deren Regierungsbeteiligung unweigerlich unsere freiheitliche Demokratie an ihr vorzeitiges Lebensende käme. Von dieser Partei sollten die Wähler die Finger lassen. Das wollen immer weniger Wähler, weil sie mit den anderen Parteien unzufrieden sind. Aber so weit ist die Proteststimmung in Baden-Württemberg anscheinend doch noch nicht, wie etwa in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern, weswegen die AfD nicht als die große Problemlöserin dort wahrgenommen wird. Also versucht man es mit Union und Grünen weiter, vielleicht auch mit Union und SPD, nicht weil man davon eine Gesundung des Landes erhofft, sondern weil das sozusagen als weniger riskant gilt als eine Regierungsbeteiligung der AfD.
Das klingt nach wie vor nach einer Wahl zwischen Pest und Cholera. Da scheint es aus Ihrer Sicht keine großartigen Veränderungen zu geben.
Genau so ist es, Pest oder Cholera. Und dazu tragen alle Parteien das jeweils ihre bei. Die AfD trägt dazu auch bei, weil sie sich keiner klaren Richtungsentscheidung bislang unterzogen hat. Will sie, wenn sie Macht ausübt, den Protest, der sie so stark gemacht hat, weitertragen und mit dem, wie die AfD das nennt, System der Altparteien aufräumen? Oder will sie sozusagen zur guten alten Union werden, der alle jene Wähler vertrauen könnten, die früher die Union gewählt haben oder von der Union zu den Nichtwählern gegangen sind und von dort jetzt zur AfD? Das heißt, die AfD selbst macht den Deutschen es schwer, einen klaren Mitte-Rechtskurs zu wählen, den ganz offenkundig die Mehrheit der Wählerschaft in Deutschland will, aber nicht ohne Risiko für die CDU bekommen kann. Denn eine CDU, die sich mit einer dann doch nicht vernünftig agierenden AfD einlässt, die ist irreparabel beschädigt.
Was sind denn Ihrer Meinung nach, Herr Professor Patzelt, die Dinge, die zwei, drei, die die AfD jetzt zu diesem Zeitpunkt richtiggehend falsch macht? Wo müssten Sie sich anders positionieren, Ihrer Meinung nach?
Nur richtiggehend falsch, dass die AfD in ihren Wahlaussichten ruinieren würde, macht die AfD derzeit nichts. Es ist der Parteiführung gelungen, die inneren Streitigkeiten unter den Tisch zu halten. Und bei den richtungspolitischen Entscheidungen, wie es mit Russland umzugehen, wie es mit den amerikanischen Republikanern umzugehen, dort gibt es zwar kennbar unterschiedliche Positionen, aber sie haben noch nicht angefangen, die Partei zu zerreißen. Das, was die Partei erreichen könnte, das wären Skandale, die jetzt zielgerichtet ans Licht gebracht werden. Und da gibt es ja genügend Leute, die auf sowas hoffen. Aber nicht einmal die Ankündigung des ehemaligen Generalsekretärs in Sachsen-Anhalt hat er bislang zu parteischädigenden Enthüllungen geführt. Allerdings ist die Zeit bis zum Wahltag ja noch sehr lange. Was da nicht ist, kann noch kommen. Also Skandale durch falsche Machenschaften oder ungute Bündnisse mit Rechtsextremen. Das kann der AfD schaden, aber bislang hält sie sich davon ferne. Die Klarheit, mit der Frau Weidel auftritt, die kommt bei ihren eigenen Anhängern gut an. Wäre ich der Coach der AfD, würde ich sagen, ein wenig weniger schneidende Kälte und ein wenig mehr Empathie und auch Freundlichkeit als persönlicher Grundzug an den Tag zu legen, täte seitens der AfD-Spitzenpolitikerin Weidel ihrer ganzen Partei durchaus gut.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, Herr Professor Patzelt. Ich hatte ja Gelegenheit, beim Alternative in Prag mit Alice Weidel zu Abend zu essen, und ich habe sie ganz anders erlebt als auf der politischen Bühne, genauso wie Sie sie jetzt gerade gerne haben wollen. Empathisch, total freundlich, offen. Wir haben uns über Erziehung, über Kinder, über Bildungspolitik unterhalten. Es war sehr angenehm und ich habe einen völlig anderen Eindruck von Alice Weidel gehabt. Aber das ist auch nicht ganz so einfach, im politischen Alltag diese Seiten immer wieder zu zeigen. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie die Spitzenfunktionäre der AfD auf ihren Pressekonferenzen agieren, nachdem ihnen die Fragen der Journalisten entgegengeschleudert wurden, da ist es auch nicht ganz so einfach, empathisch zu bleiben. Da bräuchten die vielleicht wirklich so etwas wie einen Coach.
Es ist ganz gewiss schwierig, als eine Partei und als Aushängeschilder einer Partei, die ständig auch sehr unfair angegriffen wird, zur optimalen, Mitmenschlichkeit anregenden Performance aufzulaufen. Niemand behauptet auch, dass es ein leichter Job sei, Parteiführer gerade einer umstrittenen oder bekämpften Partei zu sein. Aber wenn man noch das entscheidende Mehr an Leistung für die AfD herausholen will, dann läge es unter anderem in der Entwicklung solcher Möglichkeiten.
Wie beurteilen Sie denn den Auftritt von Beatrix von Storch in der Lanz-Sendung vor kurzem, als dieser, ich möchte schon fast sagen, legendäre Abend zustande gekommen ist, als Markus Lanz zumindest den Versuch unternommen hat. Ich denke, im Nachhinein kann man sagen, er ist kläglich gescheitert, etwas ungeschehen zu machen, was Tage zuvor geschehen ist. Aber ich will noch mal ganz bewusst auf die Rolle von Beatrix von Storch zu sprechen kommen, die ein bisschen überrumpelt wurde von Markus Lanz und der felsenfesten Überzeugung war, das, was sie gesehen und was sie gehört hat, hat tatsächlich stattgefunden. Wie hätten Sie reagiert, wenn Ihnen ein Moderator so voller Abneigung und vor allen Dingen auch in dieser doch schon fast bedrängenden Art und Weise entgegenkommt? Wären Sie aufgestanden und gegangen?
Es ist schon in deutschen Fernsehstudios vorgekommen, dass Studiogäste aufgestanden und gegangen sind. Das hat meistens keinen positiven Effekt gehabt, weder für die Betroffene, um die es hier geht, selbst, noch für die Sache, um die damals gestritten worden ist. Nein, mit solchen schwierigen Situationen muss man zurechtkommen und man muss akzeptieren, dass man manchmal mit Dingen konfrontiert wird, mit denen man einfach nicht rechnen kann. Dass nämlich ein wortgewaltiger Moderator Dinge, die Tausende gesehen haben, so hinstellt, als seien sie niemals geschehen und als sei jenes Kind, das da sagt, macht es denn gar nichts, wenn der Kaiser nackt ist, wenn dieses Kind tatsächlich unvernünftig wäre und etwas von niemandem Bemerktes gesagt hätte. Infolgedessen verstehe ich die Schwierigkeiten von Frau von Storch, aber wie gesagt, dafür ist man Spitzenpolitikerin, um mit so etwas halbwegs umzugehen.
Bevor wir gleich wieder auf die Wahl zu sprechen kommen, das ist ja unser Thema in dieser Sendung, möchte ich dennoch mal Ihre Meinung einholen. Ich habe mich köstlich amüsiert, als ich gesehen habe, wie Markus Lanz versucht hat, aus der Nummer, die er zuvor ja wirklich zu meinem Erstaunen auf den Weg gebracht hat, dass sich ein Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes hinreißen lässt, zu sagen, wir müssen notfalls Medien wie News verbieten. Wie haben Sie das Ganze wahrgenommen?
Ich denke dann immer gern von der anderen Seite her. Man stelle sich vor, ein AfD-Politiker wäre gefragt worden, wie denn seine Partei nach einer Machtübernahme mit so linken Fernsehsendungen und ihren Moderatoren umgeht, ob man die dann als AfD-Regierung dann am besten abschalten oder aus dem Verkehr ziehen würde. Und der Politiker, der sagt, ja, er wäre nie wieder vom Haken gelassen worden. Nachdem aber gerade dem linken Flügel der Union angehörende Politiker wie der norddeutsche Ministerpräsident Günther aufgrund ständiger Sympathie rechnen können und nachdem ich als ein bekannter und beliebter Fernsehmoderator natürlich auch nicht von denen, die mich bisher hofiert und getragen und belobigt haben, in Verachtung oder gar in Ausgrenzung geraten will, ja, dann rudere ich als Lanz natürlich zurück und sage, die Wahrheit mag ich zwar auch, aber ein Durchkommen durch den kommunikativen Dschungel unseres politischen Diskurssystems ist mir noch wichtiger. So ungefähr habe ich die Sache wahrgenommen. Es ist kein Ruhmesblatt, nicht für den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten und auch nicht für einen bislang sehr beliebten Fernsehmoderator.
Kommen wir zurück zu unserem Superwahljahr, Herr Professor Patzelt. Ist 2026 eher ein Stimmungs- oder ein Richtungswahljahr für Deutschland?
Das hängt davon ab, wie die Wahlergebnisse sind. Wenn die Wahlergebnisse so sind, dass die AfD zwar immer stärker wird, aber dann eben allenthalben Anti-AfD-Koalitionen geschlossen werden, ja, dann ist es ein Stimmungswahlkampf, der gezeigt hat, dass die Stimmung sich weiterhin in der Richtung entwickelt, dass ein großer Teil des deutschen Wahlvolkes Mitte-Rechts-Politik und Mitte-Rechts-Regierungen haben will, dass ihm, diesem Teil der Bevölkerung, aber die Stimmung dadurch vermiest wird, dass die Politikerschaft um gar keinen Preis Mitte-Rechts-Politik will, sondern dass die CDU von links her unangreifbar sein will und dass die linken Parteien, Grüne und Sozialdemokraten, obwohl sie an Macht verlieren, als notwendiger Beifahrer der Union von ihrer Macht nicht lassen wollen. Sollte die AfD die absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt und oder gar auch in Mecklenburg-Vorpommern erreichen, dann wäre das ein Richtungswechsel, weil auf die Weise vor Augen geführt worden wäre, in einer funktionierenden Demokratie hat es der Wähler in der Hand, festzulegen, welche politische Richtung ein Land nehmen soll. Und gegen den Wählerwillen, ausgedrückt in absoluten Parlamentsmehrheiten, werden wohl auch die Demonstranten gegen rechts nicht ernsthaft andemonstrieren wollen, denn das gehört nun einmal zur Demokratie. Und sollte die Regierungsmacht auch nicht in AfD-Hände übergehen, aber die AfD so stark werden und die CDU so weit abschmieren, dass man bei der CDU zum Überlegen beginnt, ob denn der gegenwärtige Unionskurs, benannt mit Brandmauer und Allparteienbündnis gegen die böse AfD, ob der nicht zur weiteren Verzwergung der Union führt und ob die Union nach Jahren des Abstiegs in der Wählergunst nicht hier sich anders aufstellen müsste, nämlich als Vorreiter einer Mitte-Rechtspolitik, bei der sie, die Union, die Gewähr dafür übernehmen würde, dass auch im Bündnis mit der AfD nichts für unser Land Übles passiert. Sollte die Union, entweder weil die AfD regiert oder weil sie begreift, dass ihr bisheriger Kurs sie weiter nach unten führen dürfte, hier sich zu einer Änderung ihrer strategischen Anlage und Ausrichtung verstehen, dann wären die Wahlen tatsächlich Richtungswahlen. Aber vor dem September können wir Ihre Frage nicht richtig beantworten.
Das ist mir natürlich klar, werter Herr Patzel, dass Sie das nicht so eindeutig beantworten können. Aber wenn Sie jetzt einen Tippschein ausfüllen würden und wir bleiben mal in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern, dort hat ja die AfD die größten Chancen, würden Sie darauf wetten oder... Es ist schwierig, Ihnen diese Frage zu stellen. Ich will Sie jetzt nämlich auch nicht vom Haken lassen, den Sie gerade schon beschrieben haben. Schätzen Sie doch einfach mal, ich weiß, Sie haben auch keine Glaskugel. Schaffen es die AfDler in diesen zwei Bundesländern oder zumindest in einem zu regieren?
Wenn seitens der AfD keine größeren Politikfehler begangen oder frühere Skandale aufgedeckt werden und wenn die CDU weiterhin sagt, niemals mit der AfD, dann steigen die Chancen auf AfD absolute Mehrheiten drastisch an.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Das ist doch mal eine klare Aussage, das sehe ich auch so. Inwieweit können die Medien den Wahlausgang noch beeinflussen in den nächsten Wochen und Monaten?
Nachdem die Wählerschaft ja nicht aus eigener Anschauung um politische Parteien, um politische Anführung ihrer Politik Bescheid weiß, sondern nur vermittelt über Medienentscheidungen prägen. Und da müssen wir inzwischen sehen, dass die Wählerschaft vereinfacht ausgedrückt in zwei Gruppen zerfallen ist. In die Gruppe derer, die den etablierten öffentlich-rechtlichen Medien und den großen Printmedien weiterhin vertraut und jenen, die auf alternative Medien ausgewichen sind, etwa auf solche, die schleswig-holsteinische Ministerpräsidenten angeblich doch nicht verbieten wollen. Oder man weicht aus auf Printerzeugnisse wie Tichys Einblick oder Junge Freiheit und so weiter. Sodass also sich die meisten oder sehr viele, leider Gottes zu viele inzwischen, ihre politischen Meinungen aus jeweils der am leichtesten mit ihren Überzeugungen und Gewohnheiten kompatiblen Quelle schöpfen. Und an dieser Stelle wird es wahrscheinlich so weitergehen, dass die etablierten Medien davor warnen, die AfD zu wählen. Das sei der Beginn vom Ende unserer Demokratie. Unsere Demokratie in der Regel so verstanden, dass es wirklich die Demokratie derer ist, die von unserer Demokratie sprechen und nicht die Demokratie aller im Lande. Und dass die anderen von den von ihnen konsumierten Medien darin bestärkt werden. Jetzt kommt es erst recht darauf an, Kontra zu zeigen und für eine Alternative einzutreten. Folglich erwarte ich, dass die Medien während der Wahlkämpfe dieses Jahres die innenpolitische Polarisierung weiter treiben und vor allen Dingen auf Fehler der AfD warten, weswegen, wenn ich Coach der AfD wäre, ihr raten würde, alles zu unterlassen, was von der Gegenseite zum eigenen Nachteil ausgenutzt werden könnte. Das aber widerspricht in der AfD etablierten Verhaltensweisen, wo man sich gerne mit blanker Brust einem MG oder einem Bajonett entgegenwirft.
Ja, dazu passt vielleicht auch die Aussage eines AfD-Spitzenpolitikers, der gemeint hat, Deutschland bräuchte Atomwaffen. Ich denke, diese Meldung ist auch an Ihnen nicht vorbeigegangen. Meinen Sie einen solchen vermeintlichen Fauxpas?
Das betrachte ich nicht als Fauxpas, sondern als eine Diskussion, die durch die Umstände aufgezwungen wird. Wenn wir Europäer uns nicht mehr auf den amerikanischen Atomschirm verlassen können, lautet die Frage, gibt es einen europäischen Atomschirm? Ja, es gibt sozusagen einen kleinen oder ein Schirmchen von Franzosen und Engländern. Dann lautet die Anschlussfrage, wie kann denn sichergestellt werden, dass ein Land wie Deutschland unter diesem Atomschirm sein kann, ohne dass es irgendwann so behandelt wird, wie die Europäer von den USA derzeit behandelt werden. Und hier ist natürlich ein Gedankenspiel das, dass ein demokratisches Deutschland, das nicht minder und nicht schlechter in seiner Demokratie ist als das heutige Großbritannien oder das heutige Frankreich, ob man dem nicht zutrauen könnte, in einem gemeinsamen europäischen Militärbündnis auch zur atomaren Bewaffnung Europas beizutragen. Wohlgemerkt, das sind Diskussionen, von denen wir uns vor einem Jahr noch gar nicht hätten vorstellen können, dass wir sie jemals ernsthaft führen müssten. Aber in der Politik ist es immer gut, wenn man auch auf Vorrat sich Gedanken macht, wenn man auch solche Szenarien durchdenkt, die nicht ganz wahrscheinlich sind, die man auch überhaupt nicht will. Infolgedessen halte ich es nicht für einen Fauxpas, wenn man vorschlägt, über deutsche atomare Bewaffnung nachzudenken, sondern wenn man eben dieses Nachdenken mit der notwendigen Sorgfalt und Umsicht dann auch öffentlich praktiziert. Denn welchen Grund gäbe es nicht, öffentlich über eine so wichtige Frage wie die Sicherheit Deutschlands angesichts russischer Bedrohungen und Verlassen von den USA nachzudenken?
Wir beide haben ja eine Verbindung zum Freistaat Bayern. Sie stammen aus Passau. Ich lebe in der Nähe von Bad Aibling. In Bayern sind Kommunalwahlen. Sind solche Kommunalwahlen inzwischen das ehrlichere Stimmungsbarometer als beispielsweise Bundestagswahlen oder Landtagswahlen?
Mir scheint, dass tatsächlich, anders als früher, Kommunalwahlen inzwischen nicht mehr als sozusagen eine politische Welt für sich zu betrachten sind. Die öffentliche Kommunikation ist inzwischen so ausgerichtet, dass Kommunalwahlen eben auch als Hinweise auf Umschichtungen in der Wählerschaft wahrgenommen werden. Und weil das dann natürlich nicht nur die professionellen Beobachter tun, sondern auch die Beobachteten, wenn sie merken, man interessiert sich dafür, ob es jetzt die Freien Wähler oder die AfD oder weiter die CSU, in welchen Stimmenanteil auch immer wählen, dann beeinflusst das das Wahlverhalten. Obendrein ist die Debatte auf die sozusagen verfassungsgefährdende Wirkung der AfD auf Landes- und auf Bundesebene ziemlich festgefahren. Auf kommunaler Ebene kennen aber viele Leute gar nicht wenige AfD und deren Umfeld und fragen sich dann, sind das wirklich jene Nazis und Rechtsextreme, vor denen wir ständig gewarnt werden, sodass dann auf der kommunalen Ebene auch die Entscheidung, einen AfDler zu wählen, wesentlich leichter fällt, als auf Landesebene, wenn es einem nicht nur um sozusagen grundsätzlichen Systemprotest oder die Verhinderung von AfD geht. Infolgedessen haben Kommunalwahlen durchaus den Charakter, den Sie beschrieben haben. Sie sind in gewisser Weise ehrlicher bzw. geben einen dichteren, engeren, verlässlicheren Einblick in das, was die Wählerschaft denkt, als das zunehmend ritualisierte Wahlverhalten auf Landes- und Bundesebene.
Bayern ist das Bundesland, das im Grunde genommen hinsichtlich der Regierung in den letzten Jahren, soweit ich denken kann, überhaupt keine Probleme hatte. Da war immer die CSU die stärkste Kraft. Die hat zwar in den letzten Jahren auch sukzessive verloren. Und wenn Markus Söder mit 37% aus einer Wahl herausgeht, dann sagen einige, das ist schon der Anfang vom Ende, während die CSUler sagen, na ja, das ist immerhin noch ein besseres Ergebnis als alle anderen Parteien in Deutschland. Rechnen Sie bei der Kommunalwahl in Bayern auch mit einer Protestwahl, so dass viele sagen, jetzt wird es Zeit, dass wir dem Herrn Söder mal eine einschenken?
Mir scheint, dass der Vertrauensverlust des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden durchaus weitergeht. Er ist ja nicht gerade für inhaltliche Standfestigkeit berühmt. Er ist auch dafür bekannt, dass ihm im Notfall sein Rock bzw. der zu umarmende Baum besonders nahe liegt und er dann auch von manchen Grundsätzen Abstand nimmt. Das Wählen der Freien Wähler aus Protest gegen die CSU kommt auch irgendwo an seine Grenzen. Und die AfD ist bundespolitisch im Aufwind, weil einfach viele mit der Unionspolitik insgesamt unzufrieden sind. Und manche werden sich noch der königlichen Kutschfahrt von Söder mit Angela Merkel auf der schönen Insel Herrenchiemsee entsinnen und sich fragen, ob denn wirklich Söder nichts beigetragen hat zur fatalen Bundespolitik der unionsgeführten Bundesregierung. Infolgedessen halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass in Bayern die CSU weiter bestraft wird. Und die Aussage, wir haben doch 35%, 36%, 37%, sie verblasst schon, wenn man sich klar macht, dass noch vor wenigen Jahren als Wahlziel der CSU ausgegeben wurde, 50%+. Davon ist diese Partei weit entfernt. Und sie ist insbesondere deswegen so weit entfernt, weil sie den wichtigen Ratschlag ihres Grundgeistes, Führungsgeistes, Spiritus Rector und wie man ihn auch nennen will, Franz Josef Strauß nicht beherzigt hat, dass nämlich neben der Union keine demokratisch legitimierte Partei entstehen dürfte. Sie ist aber entstanden durch politische Fehler der Union selbst, an denen die CSU zwar vielerlei auszusetzen hatte, aber als es zum Schwur gekommen wäre und man Seehofer als Innenminister gegen die Migrationspolitik der Kanzlerin Merkel hätte unterstützen müssen, da ist die CSU umgeknickt und seitdem wird es mit ihr und ihrer Glaubwürdigkeit auch nicht sonderlich weiter bergauf gehen.
Das war der Tag, an dem ich mit nicht ganz so viel Wissen ausgestattet, wie Sie, Herr Professor Patzelt, gesagt habe, wenn die CSU an dem Tag sich getrennt hätte von der CDU und wäre bundesweit alleine angetreten, gäbe es heute keine AfD, dann hätten wir eine CSU jenseits der 20 oder möglicherweise auch 30%. Halten Sie das für naiv oder möglich?
Das kann sein. Insbesondere, wenn die CDU das nicht als Warnsignal begriffen hätte. Schauen Sie, als nach dem Wahlsieg von Helmut Kohl fast absolute Mehrheit der Sitze, die CSU, weil es eben doch nicht gelangt hat gegen die SPD, FDP, die CSU sich von der Union trennen und zur bundesweiten Partei aufsteigen wollte. Da hat Helmut Kohl das Krisenmanagement so gemacht, dass er sofort die Gründung eines CDU-Landesverbandes in Bayern vorangetrieben hat, weil er begriffen hat, welche Gefahr hier aufsteht. Sollte oder hätte damals die CDU gesagt, ja, dann ist halt die CSU in die politische Bedeutungslosigkeit, in die rechte Ecke abgerückt, ja, dann hätte in der Tat die CSU die Wählerschaft an sich binden können, die jetzt die AfD an sich gebunden hat. Wir wollen aber nicht vergessen, dass damals die AfD auch schon relativ stark gewesen ist als Protestpartei und dass es in der AfD damals schon Leute gegeben hat, die sich die von ihnen erspähten Posten nicht von der CSU hätten abstreitig machen lassen wollen. Im Übrigen ist bei allen neuen Parteien der innere Kampf gewaltig groß und eine sich von der Union abspaltende CSU verlöre sofort ihre bajuwarische Dominanz, was Helmut Kohl damals genau wusste, weswegen Franz Josef Strauß vor der Trennung zurückschreckte. Und lediglich durch die bajuwarische Dominanz der CSU hat es auch bundespolitischen Einfluss. Infolgedessen ist meine Einschätzung die, dass die CSU es nicht gewagt hat. Und wenn sie es gewagt hätte, wäre es dennoch nicht ein sicherer Erfolg gewesen. Sie hätte genauso gut sich mit der AfD um die von der Union liegen gelassenen Stimmenanteile kappeln können. Und wahrscheinlich, weil sie nicht so drastisch wie die AfD zu formulieren versteht, immerhin regiert sie schon sehr lange, hätte sie in diesem Schönheitswettbewerb mit der AfD wahrscheinlich nicht das erste Plätzchen auf dem Podium erreicht.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Zwei Fragen noch zum Superwahljahr. Herr Professor Patzelt, was glauben Sie denn, wird das wahlentscheidende Thema sein? Oder möglicherweise sind es auch zwei. Migration, Wirtschaft, Sicherheit, Kultur. Was haben Sie ganz oben auf dem Zettel?
Kultur habe ich nicht ganz oben auf dem Zettel. Sicherheit, das hängt davon ab, mit wie vielen eines Teils islamistischen oder sonstigen Terroranschlägen wir in Deutschland zu rechnen haben, wie viele wir erleben werden. Und wie es mit den kriegerischen Verwicklungen zwischen Ukraine und Russland plus den fehlenden Sicherheitsgarantien der USA weitergeht. Wenn an dieser Stelle es so bleibt wie bislang, scheinen mir, dass Wirtschaft und Migration die zentralen Themen sind. Migration deswegen, weil nun jeder in seinem Umfeld bemerkt, was sich alles durch Migration verändert, vom Schulwesen bis hin zur Wohnungssituation, um vom berühmten Stadtbild ganz zu schweigen. Und Wirtschaft deswegen, weil zwar jetzt die Wirtschaft wieder ein wenig Tritt gefasst zu haben scheint, aber dennoch das Problem der Deindustrialisierung Deutschlands aufgrund der hohen Energiepreise, der Gängelung unserer Wirtschaft durch Bürokratie, die wir selbst politisch verursacht haben, eben allmählich unübersehbar wird. Migration und Wirtschaft, wenn nichts weiter passiert, aber es könnte auch die Sicherheit nach oben gelangen.
Wie schätzen Sie die Quote derer ein, die dann an den Wahltagen tatsächlich zur Urne gehen werden? Wir hatten so vor 3, 4, 5 Jahren eine Politikverdrossenheit, die ist dann umgeschlagen in Politikerverdrossenheit, so wie ich das beurteilt habe. Aber ich habe das Gefühl, die Menschen sind wieder bereit, zur Urne zu gehen und ihre Stimme zu nutzen, die sie tatsächlich haben. Sehen Sie das genauso oder rechnen Sie eher mit einer Zurückhaltung am Wahltag?
Die Wahlbeteiligungen bei den letzten Wahlen sind allesamt angestiegen und das ist etwas Gutes. Der Grund, warum die Wahlbeteiligung angestiegen sind, ist freilich nicht ganz so gut. Es ist die Enttäuschung eines großen Teils der Wählerschaft mit den etablierten Parteien. Und solange viele ihre Hoffnungen darauf setzen, dass die AfD nun sozusagen wieder korrigierenden Schwung in die Bude bringt, wird die Wahlbeteiligung hoch bleiben. Und wir sollten nicht vergessen, dass auch die wiedererstandene Linke mit ihrer scharfzüngigen, aber auch unüberhörbaren Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, dass auch die deutsche Linke inzwischen wieder manche Hoffnungen auf Veränderungen unseres eingefahrenen politischen Systems weckt. Also mir scheint, dass von Politikverdrossenheit gar nicht mehr die Rede sein kann. Es gibt Lust darauf, durch die Wahlentscheidung politische Veränderungen herbeizuführen. Übel wird es aber wohl werden, wenn der Bürger oder auch die Bürgerin den Eindruck hat, man könne wählen, was man will. Die Politikerschaft will aber dennoch genau das weitermachen, was sie in ihrer gottähnlichen Allweisheit eben für richtig hält.
Ja, die Folgen der Wahl, vorher die Versprechen und nachher die Verbrechen, wie es manche auch zugespitzt formulieren, das ist und bleibt natürlich ein Thema. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen zum Superwahljahr 2026. Abschließend noch eine ganz andere Frage. Wir beide hätten uns ja normalerweise an diesem heutigen Tag, da wir uns nur via Zoom treffen zu diesem Interview, normalerweise live und persönlich getroffen zur Produktion einer Talkshow Show in einem Hotel öffentlich mit Publikum, eine linke kleine Gruppe in der Region, da das Hotel dort ansässig ist, hat dagegen interveniert, hat sich meine Gäste mal vorgenommen. Und ich, Sie haben das ja bereits gelesen, aber ich muss es unseren Zuschauern sagen, ein renommierter Politologe wie Werner Patzelt wird da wie folgt beschrieben. Ich hoffe, Sie erlauben mir das, dass ich das ganz kurz vorlese. Sie lassen sich den Rechtsaußenflügel der Union zuordnen und fordern immer wieder eine ideologische und politische Annäherung der CDU an die AfD und ihr Vorfeld. Und dann arbeiten sie auch noch für einen Think Tank der ungarischen Regierung. Und dann haben sie auch noch 2006 bei einem Burschentag einen Vortrag gehalten. Das unter anderem führte dazu, dass die Hoteldirektion gesagt hat, also mit diesen Leuten können wir unmöglich hier eine Talkshow produzieren. Wo kommen wir denn dahin? Was sagen Sie zu einer solchen Entwicklung?
Also erstens würde ich sagen, dass alle, die so furchtbar große Angst gehabt haben, dass dieser Rechtsextremist Patzelt sein Gift unschuldige Herz und Hirne vergiftend weiter verschleudern könnte, dass die ja unser Interview von vorhin ansehen können und sich dann ein Urteil darüber zu bilden erlauben, wie rechtsradikal die AfD zum Bündnis mit der Union drängend denn dieser Patzelt ist. Aber ernsthaft gesagt, es ist ein für unsere politische Kultur bezeichnender Vorgang, dass normale, freie Diskussionen, wo Leute eben nicht einfach nachbeten, was linksgrüner Mehrheitskonsens hören will, sondern wo dann eben auch gegen den Stachel der Zeitmeinung gelockt werden dürfte, dass dagegen sich sofort linksradikaler Protest bemerkbar macht. Und noch übler ist, dass Hoteliers oder Betreiber von öffentlichen Veranstaltungsräumen dann mit nachgerade urmechanischer Zuverlässigkeit einknicken und dass sie von sämtlichem Kampfgeist für Freiheitlichkeit und Demokratie, für freie Rede und für Streit als Grundlage von Demokratie, dass sie dann sofort einknicken, statt dafür den Kampf zu führen. Das alles ist ein Armutszeichen für jene, welche eingeknickt sind, setzt auf linksradikale Protestierer mit an den Haaren herbeigezogenen Gründern eine weitere Erfolgsprämie und führt unser politisches Diskutieren nicht nach oben, sondern nach unten.
Professor Patzelt, das Schlussstatement möchte ich gerne Ihnen überlassen. Und zwar, was empfehlen Sie den Zuschauern, um sich für das vorzubereiten, was dieses Jahr kommt, um sich einzubringen, um Verantwortung zu übernehmen, um mit dazu beizutragen, dass, bleiben wir mal bei Deutschland, es sieht ja auch in Österreich nicht besser aus, aber dass zumindest Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Was raten Sie den Zuschauern? Was kann oder sollte dieser tun?
Ich empfehle jedem, sich daran zu erinnern, was er alles unternommen hat, als er zum letzten Mal ein Auto kaufte oder einen Computer oder einen Kühlschrank. Wie umfangreich informiert man sich da über Vor- und Nachteile, Glaubwürdigkeit der Autohändler oder der Quellen, aus denen man seine Informationen bezieht. Nicht minder wichtig ist es, sich auf seine Wahlentscheidung vorzubereiten. So wenig, wie man aus der Laune des Augenblicks heraus ein Auto kauft, so wenig sollte man aus der Laune des Augenblicks heraus entscheiden, wo man sein Wahlkreuz hinsetzt. Also informiert euch und bringt euch mit euren Fähigkeiten, Politik zu beurteilen, ungefähr auf die Höhe eures Willens an Politik teilzuhaben. Und wer nicht teilhaben will an Politik, für den ist es immer noch rationaler, zu Hause zu bleiben, als in der Wahlkabine Lotto zu spielen und sich anschließend zu ärgern, dass die Falschen den Hauptgewinn bekommen haben.
Das war ein schönes Schlussstatement, lieber Professor Patzelt. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich möchte den Zuschauern auch noch zum Schluss eine Empfehlung aussprechen, nämlich unbedingt diese Sendung mit Freunden und Bekannten zu teilen. Ich glaube, dass sie es wert ist. Und natürlich bedanke ich mich einmal mehr für Ihre großartige Unterstützung für Auf 1, sodass wir auch zukünftig noch unsere wertvolle Arbeit leisten können und dann natürlich auch so Hochkaräter wie Professor Patzelt vor die Kamera zu bekommen. Ihnen alles Gute, Herr Professor Patzelt. Gerne bis zum nächsten Mal und dann möglicherweise live und den Zuschauern herzlichen Dank fürs Zuschauen.
Gern geschehen und auf genau das, was Sie beschrieben haben, wollen wir uns freuen.